Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben uns heute ein sehr spezielles Dokument vorgenommen. Es geht um die Leitlinien der Europäischen Urologenvereinigung zur Kinderurologie von 2023. Und um das gleich klarzustellen, das ist kein Ratgeber für Eltern, sondern ein hochkomplexes, evidenzbasiertes Dokument für Ärzte. Unsere Mission heute ist es, das für Sie zu knacken. Wir filtern das Wichtigste, das Überraschendste und das Relevanteste heraus, damit Sie einen klaren Einblick bekommen, was wirklich Stand der Medizin ist.
Genau, und das ist wichtig zu verstehen. Kinderurologie ist eine ganz eigene Welt. Die Probleme sind fundamental anders als bei Erwachsenen. Und große Studien, also dieser Goldstandard der Forschung, sind bei Operationen an Kindern extrem selten. Deshalb sind solche Leitlinien oft ein Expertenkonsens. Sie ersetzen nicht das Urteil des Arztes vor Ort, aber sie sind das Fundament.
Glaube ich, fast alle Eltern von Jungen kennen. Die Phimose, also die Vorhautverengung. Laut den Quellen suchen deswegen ja rund 10% der Eltern ärztlichen Rat. Die Frage ist doch, wann ist das wirklich ein Problem und wann ist das normal?
Das ist der springende Punkt. Und die Leitlinien ziehen da eine ganz scharfe Linie. Und zwar zwischen der physiologischen und der pathologischen Phimose.
Physiologisch heißt, es ist einfach Teil der Entwicklung.
Ganz genau. Bei der Geburt lässt sich die Vorhaut nur bei 4% der Jungen zurückziehen. Das ist der Normalzustand. Absolut. Nach einem Jahr sind es dann schon um die 50% und mit 3 Jahren sogar fast 90%. Eine enge Vorhaut ist also in den allermeisten Fällen gar kein Problem, sondern nur eine Frage der Zeit.
Okay, das ist schon mal eine wichtige Beruhigung, denke ich. Aber woran erkenne ich denn als Laie den Unterschied von wird schon noch zu hier stimmt was nicht?
Den Unterschied erkennt man meistens tatsächlich. Bei einer echten pathologischen Phimose, da bildet sich an der Spitze so ein narbiger, oft weißlicher und fester Ring.
Ah, okay.
Man sieht und fühlt richtig, dass das Gewebe nicht mehr elastisch ist, sondern verhärtet. Das ist dann keine Entwicklungsphase mehr. Eine Sonderform davon ist die sogenannte Balanitis Xerotica Obliterans, kurz BXO.
BXO, das klingt jetzt aber deutlich ernster. Das ist dann eine richtige Hautkrankheit und nicht nur eine Entwicklungsverzögerung.
Genau das ist es. BXO ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der Haut, die zu dieser narbigen Schrumpfung führt. Das ist ein anderes Kaliber.
Wird's ja wirklich interessant. Die Behandlung. Man hört hier oft von Operationen, von Beschneidungen. Was sagen denn die Leitlinien dazu?
Die empfehlen einen extrem zurückhaltenden Ansatz. Also wirklich maximale Zurückhaltung. Bevor man überhaupt über ein Skalpell nachdenkt, ist bei einer pathologischen Phimose die allererste Wahl eine Salbe.
Eine Salbe. Das heißt, man kann das mit einer Creme behandeln.
Ja, eine topische Kortikoidtherapie. Das ist eine kortisonhaltige Salbe, die man 4 bis 8 Wochen lang aufträgt.
Moment mal, das ist ja unglaublich.
Die Erfolgsrate liegt bei über 80%.
Über 80%. Das stellt doch das ganze Bild von, da muss operiert werden, komplett auf den Kopf.
Absolut. Die Botschaft ist, keine Panik, erstmal die Salbe probieren. Und ganz wichtig, es gibt keine systemischen Nebenwirkungen. Die Aufnahme in den Körper ist minimal.
Und wann wird dann operiert?
Erst dann eine Option, wenn die Salbe nicht gewirkt hat und der Junge echte Probleme hat. Also zum Beispiel wiederkehrende Entzündungen, eine sogenannte Balanopustitis. Oder eben bei dieser speziellen BXO-Erkrankung. Da ist die Beschneidung oft unumgänglich.
Ein Punkt, der Eltern oft Sorgen macht, ist dieses Ballonning. Also wenn sich die Vorhaut beim Wasserlassen wie ein Ballon aufbläht, das sieht ja schon dramatisch aus.
Ja, das ist ein exzellenter Punkt. Und die Leitlinien sind da sehr klar. Solange es nicht zu Entzündungen oder Schmerzen kommt, ist dieses Aufblähen allein kein Grund für eine Operation.
Ah, okay.
Es zeigt zwar, dass es eng ist, aber der Urin kann ja abfließen. Meistens ist das nur eine Phase, die sich von selbst erledigt.
Gibt es denn eine Situation, in der man sofort handeln muss? Ein echter Notfall?
Ja, den gibt es. Das ist die Paraphimose. Man nennt das auch den spanischen Kragen.
Was ist das?
Das passiert, wenn die enge Vorhaut zurückgezogen wird, zum Beispiel zum Waschen, und dann hinter der Eichel stecken bleibt. Sie schnürt dann alles ab. Das Gewebe schwillt an. Das ist ein urologischer Notfall, da muss man sofort ins Krankenhaus.
Okay, das ist also ein Fall, wo schnelles Handeln entscheidend ist. Und dieses Thema, das richtige Zeitfenster, das scheint auch bei unserem nächsten Punkt absolut zentral zu sein. Der Hodenhochstand. In der Fachsprache
Kryptorchismus.
Ja, genau. Das betrifft bis zu 4,6% der reifgeborenen Jungen, also ziemlich häufig. Bei vielen wandert der Hoden in den ersten Monaten noch von allein an den richtigen Platz. Aber bei etwa 1% der Jungen bleibt er oben, im Leistenkanal oder sogar im Bauchraum. Und hier, ja, hier tickt tatsächlich eine Uhr.
Und warum? Was sind die Risiken?
Die Risiken sind klar belegt. Ein Hoden, der nicht im kühlen Hodensack liegt, kann in seine Entwicklung gestört werden. Das beeinträchtigt die spätere Fruchtbarkeit. Und was auch wichtig ist, das Risiko, später an Hodenkrebs zu erkranken, ist signifikant erhöht.
Warum diese Eile? Man könnte ja denken, der kommt vielleicht doch noch runter. Was passiert denn da biologisch?
Man weiß heute sehr genau, dass die Keimzellen, aus denen später die Spermien entstehen, eine Temperatur brauchen, die etwa 2 bis 3 Grad unter der Körpertemperatur liegt.
Ah, deshalb ist der Hodensack außerhalb des Körpers.
Genau dafür ist er da. Liegt der Hoden aber in der Leiste oder im Bauch, ist es dort zu warm, die Entwicklung der Keimzellen wird gestört oder stoppt sogar. Deshalb sind die Leitlinien hier so unmissverständlich. Und was sagen Sie, wenn ein Hoden im Alter von 6 Monaten noch nicht unten ist, bei Frühchen korrigiert man das Alter, dann sollte die Operation innerhalb des folgenden Jahres stattfinden. Spätestens bis zum 18. Lebensmonat. Die Empfehlung geht sogar klar in Richtung 6. bis 12. Monat.
Und wie läuft das ab? Die Diagnose ist ja wahrscheinlich eine Tastuntersuchung durch den Arzt.
Genau. Die Diagnose basiert auf der wiederholten körperlichen Untersuchung. Bildgebung wie Ultraschall hilft da meistens nicht wirklich weiter. Man unterscheidet dann zwischen tastbaren Hoden, das sind die meisten, etwa 80%, und eben nicht tastbaren.
Okay, und bei einem tastbaren Hoden?
Da ist die Standardbehandlung die inguinale Orchidopexie.
Orchidopexie, das ist so ein Wort, das Eltern erstmal abschreckt. Können wir das mal übersetzen? Das ist doch quasi das Festnähen des Hodens an seinem richtigen Platz, oder?
Genau das ist es, ja. Über einen kleinen Schnitt in der Leiste wird der Hoden freigelegt, vorsichtig nach unten mobilisiert und dann im Hodensack in einer kleinen Tasche fixiert. Das ist ein Routineeingriff mit einer sehr hohen Erfolgsrate von bis zu 92%.
Und was ist, wenn der Hoden gar nicht tastbar ist? Wenn man nicht weiß, wo er steckt?
Dann ist die diagnostische Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung, der Goldstandard.
Moment, eine Bauchspiegelung? Das klingt für Eltern nach einem ziemlich großen Eingriff, nur um mal nachzusehen. Warum ist das besser als zum Beispiel ein MRT?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Der Vorteil der Bauchspiegelung ist, dass sie Diagnostik und Therapie in einem ist. Man schaut mit einer winzigen Kamera in den Bauchraum. Findet man einen Hoden, kann man ihn oft in derselben Narkose verlagern. Findet man nur blind endende Hodengefäße, weiß man, der Hoden ist schon im Mutterleib untergegangen. Ein sogenannter Vanishing Testis. Dann ist die Sache erledigt.
Das leuchtet ein, ja. Effizienter.
Genau.
Kommen wir nochmal zur Fruchtbarkeit. Was sagen denn die Daten, wie sich das später auswirkt, wenn ein Junge behandelt wurde?
Das ist wirklich faszinierend, wie differenziert die Daten da sind. Männer, die als Kind einen einseitigen Hodenhochstand hatten, haben im Schnitt zwar eine geringere Spermienanzahl, also eine reduzierte Fertilitätsrate.
Aber?
Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ihre Vaterschaftsrate ist genauso hoch wie bei Männern ohne Hodenhochstand.
Das heißt, die Chance auf natürlichem Weg, Vater zu werden, ist nicht verringert.
Genau. Anders sieht es bei beidseitigem Hodenhochstand aus. Da sind beide Raten, also Spermienqualität und Vaterschaftsrate, beeinträchtigt.
Das unterstreicht nochmal, wie wichtig diese frühe Korrektur ist.
Absolut.
Gut, dann kommen wir zu einem Thema, das bei Eltern verständlicherweise sofort alle Alarmglocken schrillen lässt. Hodentumoren. Die Leitlinien bieten hier aber, und das war für mich eine der größten Überraschungen, eine Perspektive, die sich fundamental von der bei Erwachsenen unterscheidet.
Absolut. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Botschaften überhaupt aus diesem Kapitel. Die Situation bei Jungen vor der Pubertät ist eine völlig andere. Erstens sind Hodentumoren bei Kindern sehr selten. Nur 1 bis 2% aller soliden Tumoren. Und zweitens, und das ist die entscheidende gute Nachricht, bis zu 75% dieser Tumoren sind gutartig.
Das ist ja die Welt auf den Kopf gestellt. Bei erwachsenen Männern ist die Diagnose Hodentumor ja fast immer gleichbedeutend mit bösartig und oft auch Hoden raus. Und hier sagen sie, bei kleinen Jungen ist es in 3 von 4 Fällen genau umgekehrt.
Exakt. Und das verändert den gesamten Behandlungsansatz. Komplett. Während beim Erwachsenen fast immer der ganze Hoden entfernt wird, lautet der Grundsatz bei Kindern, organerhaltende Operation, wann immer es geht.
Und wie geht man da vor?
Der erste Schritt bei einer schmerzlosen Schwellung ist immer ein hochauflösender Ultraschall. Bestätigt sich der Verdacht, wird operiert. Dabei macht man oft während der OP einen sogenannten Schnellschnitt. Also eine Gewebeprobe wird sofort vom Pathologen untersucht.
Ah, und dann entscheidet man direkt?
Genau. Stellt sich heraus, der Tumor ist gutartig, wird nur der Tumor entfernt. Der restliche gesunde Hoden bleibt erhalten.
Und was ist mit der ganzen Maschinerie, die man von Krebserkrankungen kennt? Staging, also die Suche nach Metastasen mit CT oder MRT.
Auch hier ein Paradigmenwechsel. Dieses Staging wird bei Kindern erst nach der Operation gemacht. Und auch nur dann, wenn die Histologie einen bösartigen Tumor ergeben hat.
Das heißt, bei den vielen gutartigen Tumoren
ist überhaupt kein weiteres Staging nötig. Man erspart den Kindern unnötige Untersuchungen, Strahlenbelastung und den Familien natürlich eine riesige Menge an Angst.
Okay, das sind jetzt viele Informationen, aber die Kernbotschaft für Sie als Zuhörer ist doch, wenn ich das richtig verstehe, selbst wenn man das Schreckenswort Tumor hört, ist die Wahrscheinlichkeit bei kleinen Jungen extrem hoch, dass es erstens gutartig ist und zweitens der Hoden erhalten bleiben kann.
Genau das ist die zentrale Botschaft. Es sind auch andere Tumorarten. Teratome zum Beispiel sind bei Jungen vor der Pubertät fast immer gutartig. Und selbst der häufigste bösartige Tumor, der Dottersacktumor, hat eine exzellente Prognose. Die Heilungsrate liegt bei fast 100%.
Wow!
Kinder sind einfach keine kleinen Erwachsenen. Das gilt in der Onkologie ganz besonders.
Was bedeutet das also alles, wenn wir einen Schritt zurücktreten? Wenn wir uns diese Leitlinien so ansehen, dann erkennen wir doch ganz klare Muster, oder?
Ja, absolut.
Erstens. Viele Zustände, die Eltern als Problem wahrnehmen, wie die enge Vorhaut, sind oft nur normale Entwicklungsphasen. Hier lautet die Devise Geduld und sanfte Maßnahmen.
Richtig.
Zweitens, wo es wirklich drauf ankommt, wie beim Hodenhochstand, gibt es ein klares wissenschaftliches Zeitfenster. Hier ist entschlossenes Handeln gefragt.
Genau.
Und drittens, selbst bei den furchteinflößendsten Diagnosen wie einem Tumor, ist die Biologie im Kindesalter oft auf unserer Seite und erlaubt viel zurückhaltendere Therapien.
Wenn wir das in den größeren Kontext einordnen, dann zeigen diese Leitlinien einen klaren Trend in der modernen Kindermedizin. So wenig invasiv wie möglich, aber so entscheidend wie nötig. Es geht um eine sehr differenzierte, datengestützte Risikobewertung. Keine Einheitsmedizin, sondern eine hoch individualisierte Herangehensweise.
Zum Abschluss noch ein Gedanke, der uns beim Lesen aufgefallen ist. In dem Kapitel zu Störungen der Geschlechtsentwicklung wird extrem betont, wie wichtig offene Kommunikation und psychologische Unterstützung sind. Um die Lebensqualität und die zukünftige sexuelle Gesundheit zu sichern. Das hat bei uns eine Frage aufgeworfen, die Sie vielleicht mitnehmen können. Diese Leitlinien konzentrieren sich natürlich auf das, was messbar ist, die körperliche Funktion. Aber wie oft denken wir bei medizinischen Eingriffen im Kindesalter, auch weit über die Urologie hinaus, wirklich an die langfristigen Auswirkungen auf die gesamte Person? Also einschließlich ihrer psychischen Gesundheit und dem Bild, das sie später von sich selbst und ihren Beziehungen hat.